Geh jetzt, bitte.
Du musst jetzt loswettern. Dich einfach gehen lassen und brüllen.
Geh jetzt!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cheers, Frasier. Heute, eigentlich wie immer, mit André. Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo Raphael, ich habe auch direkt hier drei Hütchen mitgebracht und du sagst mir jetzt, unter welchen Hütchen der Würfel ist.
Unter dem grünen.
Die sind alle rot. Raphael, wann warst du zuletzt mal im Augenarzt? Jetzt mache ich mir Sorgen.
Verdammt, also ich wette mit dir um $10. Dass unter keinem Hütchen ein Würfel ist.
Nein, es ist unter jedem Würfel ein jeden.
Dann wäre es ein Zaubertrick,
Hütchen, wenn du unter jedem Hütchen ein Würfel. Der Trick ist, ich drücke die Becher zusammen, wenn ich sie hochhebe.
Ah.
Ah.
Hast du bei Salvatore gelernt, der damals seine Walnüsse und Erbsen bei RTL durch die Gegend geschoben hat?
Nein, was ich mit meinen Nüssen mache, geht dich erstmal gar nichts an, Raphael. Und zweitens, wo kommen wir denn hier hin, Raphael? Was ist hier los?
Das kann ich nicht sagen, aber ich weiß, wo wir hin wollen, denn wir wollen nach Boston ins Cheers, denn wir besprechen die vierte Folge der ersten Staffel, die da heißt Der Lückenbüßer zu Deutsch. Im englischen Original ist es Sam at 11, was ich besser finde, weil es ein bisschen auf die Nachrichtensendung hinweist. Und tatsächlich gab es diese Folge auch bei Prost Helmut und hieß da Altstar Hupsi Milbe. Hupsi Milbe. Finde ich großartig.
Moment. Er heißt Hubert eigentlich in der Synchro da, ne?
Genau.
Und dann haben sie aus Mayday Hupsi gemacht.
Ganz genau.
Hubert Hupsi Milbe.
Altstar Hupsi Milbe. Und vor allem, ich habe dreimal gebraucht zu lesen, dass da Altstar steht, nicht Allstar. Und ich dachte, das ist aber modern für die damalige Zeit, dass sie diesen Begriff wie Allstar verwendet haben. Nein, Altstar Hupsi Milbe. Ich komme nicht drüber hinweg. Geschrieben hat das Ganze, also haben das Ganze Glenn Charles und Les Charles. Regie führte James Burrows und das Ganze lief in Amerika am 21.10.1982. Und ich kenne jemanden, der weiß, worum es geht und das jetzt allen erzählen wird. Das bist
okay,
du.
Okay, wann kommt der?
Das möchte ich gar nicht wissen.
Die Folge beginnt mit einem schönen Cold Opening, wo wir meine Lieblingsfigur unter allen Sitcom-Figuren jemand, nein, so natürlich nicht, aber ich mag ihn unheimlich gern, nämlich Harry the Hat, taucht zum ersten Mal auf, den wir auch in Zukunft öfters nochmal zu sehen bekommen und dessen Folgen teilweise zu meinen absoluten Lieblingsfolgen gehören tatsächlich.
Das habe ich mich tatsächlich gefragt, um das direkt einzuwerfen, weil der damals doch recht bekannt war, ne? Also der gute Harry Anderson ist es, glaube ich.
Mhm.
Ich konnte es nur nicht so ganz einordnen. Ich kenne ihn vor allem aus der 90er-Jahre Stephen King-Verfilmung von S. Da war er mir ein Begriff, aber ich hatte da nochmal nachgeguckt. Der war ja doch recht bunter Hund damals, auch wenn er sich irgendwie Ende der 90er, Mitte der 90er aus dem TV-Geschäft zurückgezogen hat und tatsächlich einen Nachtclub leitete und einen Zauberladen hatte, was ich irgendwie ganz charmant finde.
Das passt irgendwie. Ja, der war damals zu der Zeit irgendwie bekannt aus irgendeiner Comedy-Gerichtsshow. Irgendwie so war das. Ich hab's nicht mehr so ganz, das ist Jahre her, dass ich mich über den jetzt informiert habe. Aber war ein bekannter Darsteller und hat auch mehr oder weniger sich selber oder die Persona, die er so in der Öffentlichkeit oft gespielt hat, hier dargestellt, mit dieser Trickchenspieler und so weiter, Comedy und so. Es gehört für mich tatsächlich zu den Highlights in Cheers, wenn der auftaucht. Der hat wirklich sehr, sehr gute, also der taucht jetzt nicht oft, aber keine Ahnung, 4-5 Mal oder so. Mhm. Aber das sind halt immer tolle Auftritte und das hier war sein allererster. Ich wollte ja erst den Inhalt zusammenfassen. Harry the Hat taucht zum ersten Mal auf und spielt seine Spielchen über die ganze Folge mit verschiedenen Figuren, vor allem mit Coach, der immer mal wieder auf ihn hereinfällt, auch wenn Sam sagt, hey, lass das hier, lass Coach in Ruhe und hier raus aus meiner Bar. ein typischer Running Gag, den wir noch oft zu gesehen bekommen. Und dann startet die eigentliche Handlung dieser Folge, nämlich, dass ein Reporter, ein bekannter Sportreporter an die Bar kommt und Sam fragt, ob er nicht als ehemaliger Baseballstar ihm ein Fernsehinterview geben würde. Mhm. Und Sam ist natürlich total Feuer und Flamme und sagt, ja, er ist zurückhaltend und lässt sich dann mehr oder weniger darauf ein, nachdem er ja auf ihn eingeredet wird und so. Und es stellt sich allerdings heraus im Gespräch mit Carla, dass Sam nicht die erste, nicht die zweite, nicht die dritte, sondern irgendwie die 50. Wahl war, nachdem alle anderen abgesagt haben und er einfach keine Ideen und Alternativen mehr hatte, was ich übrigens kenne als jemand, der mehrere Jahre lang einen Podcast mit prominenten Gästen gemacht hat wo es tatsächlich Monate gab, wo ich denn Gäste genommen habe, wo ich gesagt habe, ja, besser als gar keinen, weil keiner wollte oder keine Zeit hatte und sonst was. Er gibt dann dieses Interview und während das Interview läuft, das ist natürlich nicht live, sondern eine Aufzeichnung, bekommt der Interviewer Bescheid, dass John McEnroe zugesagt hat für ein Interview und haut mittendrin ab. Sam ist dann natürlich geknickt, weil er sagt, ja, okay, er hat jemanden besseren gefunden, denn ja, ist das dann halt so. Und Diane versucht ihn dann ein bisschen aufzumuntern und es endet dann ein bisschen dass da die Emotionen überkochen. Sam versucht oder küsst Diane und dann ist es awkward zwischen den beiden und die Folge endet dann auch so ein bisschen mit ja, okay.
Ja, das ist
kann man so sagen, oder? Gut. Ja, viel mehr passiert auch nicht. Auf die sonstigen Sachen werden wir jetzt natürlich im Speziellen noch eingehen.
Ja, sehr richtig. Also ich bin bei dir, du hast es vorhin schon gesagt, ich mag das Cold Opening ganz gerne, hab da aber schon irgendwie den Verdacht gehabt, das wusste ich ja nicht, bevor ich mich da dann nochmal informiert hatte, dass quasi der Charakter nur da ist und da so viel Raum einnehmen kann, weil er mit dem, was er tut, schon woanders bekannt war. Also, dass dieser Charakter nicht extra für diese Sendung geschaffen wurde, sondern mir war das schon irgendwie relativ schnell klar, oh, Moment, den kannte man bestimmt zu dem Zeitpunkt, darum darf er das hier machen. Fand es aber
allerdings
tatsächlich ganz schön.
Funktioniert er auch, ohne dass man das weiß.
Ja,
also,
ja, natürlich.
Ohne dass man weiß, was er vorher gemacht hat, funktioniert der Charakter
natürlich
trotzdem.
Aber wie gesagt, man merkt schon, warum er da ist. Also, ohne jetzt, dass man wissen muss, wo er herkommt oder so. Aber es war schon, dass ich dachte, aha, interessant, der war bestimmt damals total in, darum hat man das eingebaut. Funktioniert auch ganz süß und ich fand es insgesamt auch sympathisch. Also sowohl das, was er mit Coach macht, als auch Sams Reaktion, als auch dann das Ende, wo er ihm dann noch die Uhr klaut und dann noch eine neue verkaufen möchte. Das fand ich irgendwie sehr sympathisch.
Ja, das sind halt so viele kleine Gags hintereinander abgeworfen. Also erstmal dieses, wo er Coach mit dem Wechselgeldtrick übers Ohr hauen will und dann sagt, ach komm, lass gut sein, ich gebe euch dafür einen 30-Dollar-Schein und gut ist. Und Sam dann von hinten, es gibt keinen 30-Dollar-Schein.
Dann bist
und
du dir sicher.
Und, ja, das ist schon, da sind so viele kleine Gags, die hintereinander gezündet werden, so dass man auch so sagt, ja okay, da ist halt so, selbst wenn es nicht die originellsten Sachen sind, gerade so diese Taschenspieler-Gags, sage ich mal, sind jetzt nicht die originellsten, aber da ist halt
Liebe.
Viel genug dabei, als dass man sagt, ach, das erfreut mich, das ist schön, so irgendwie. Keine Ahnung, ich hab immer Spaß, wenn ich Harry sehe. Und das Schöne ist, ich mag diese Beziehung, die er zu Sam und den Cheers hat, nämlich, dass er immer wieder rausgeworfen wird, aber jetzt nicht irgendwie geprügelt oder sonst was, sondern immer dieses so raus, ja, ich gehe ja schon. Und dann sitzt er wieder da, so wie dieses Simpsons-Meme von Mo, der Barney rauswirft und im nächsten Panel steht Barney hinter ihm.
Ja.
Das finde ich total niedlich, so diese Symbiose, die sie eingegangen sind, mehr oder weniger.
Das stimmt. Es geht tatsächlich aber dann auch nach dem Vorspann irgendwie so ähnlich süß weiter, weil es halt auch so mit so Kleinigkeiten anfängt. Also erstmal Norm, der halt berichtet, er kam ein bisschen später, weil mit seiner Frau schon geguckt hat, was sie nach ihrem Tod machen. Sie haben entschieden, sie lassen sich einäschern. Und auf die Frage, was er denn dann mit seiner Asche machen möchte, ist er am liebsten, würde ich meiner Schwiegermutter in die Fresse werfen. Das fand ich sehr, sehr süß. Wir erfahren tatsächlich, und das fand ich fast schon, ja, weiß ich nicht, also das war mir angenehm ein bisschen zu viel im Umgang irgendwie, weil wir erfahren, Diane geht weiter zur Uni Und das war bisher nicht so, also mir zumindest nicht so wirklich klar, was sie neben der Kellnerei noch macht. Aber offensichtlich geht sie weiter zur Uni, das finde ich ja ganz gut. Und sie sagt, tut mir leid, dass ich zu spät bin, kann ich irgendwas tun, um es wieder gut zu machen? Und Sam sagt, ja, aber das würdest du nicht. Das fand ich großartig. Also weil es tatsächlich sehr lockerer Umgang ist, den ich in der Zeit in der Sitcom so nicht erwartet hätte. Und ja, dann kommt der gute Dave rein, den die meisten kennen, weil er großer Sportreporter ist. Und tatsächlich wird er gespielt von Fred Dreyer, den ich noch kannte, aus seiner eigenen Serie Hunter. Hast du die jemals gesehen?
Nee. Sagt mir nicht mal popkulturell irgendwas, also habe ich nicht mal von gehört.
Ach so, nee, ist glaube ich auch irgendwie zu vernachlässigen. Die ist so
ist nichts, halt so was ich jetzt nachholen sollte.
Ist so eine Krimiserie, die lief glaube ich irgendwie so Mitte der 80er, also danach auf jeden Fall irgendwie bis Anfang der 90er oder so.
Ah, okay.
Und ich kann auch nicht mehr genau, es ging irgendwie in die Mordkommission Los Angeles und dann halt so ein Procedural irgendwie mit 100, keine Ahnung, 150 Episoden oder so. Und da kam der Schauspieler halt unglaublich bekannt vor, der ansonsten halt, wie viele aus der Zeit, überall mal war für ein, zwei Folgen, also ähnlich wie hier. Aber es hat mich sehr gefreut, ihn wiederzusehen. Und er gräbt dann ganz, ganz, ganz derb die gute Diana an. Und ich fand wirklich auch schön geschrieben und nett, dass er sagt, ne, so und so ist das. Und dann sagt Sam, ja, der ist auch sehr verheiratet. Und dann sagt sie, oh, das tut mir sehr leid. Er so, ja, tut es das? Und sie sagt, ja, ich hätte dich gern nur wegen deiner Persönlichkeit abgelehnt.
Ja, das sind so Gags mit der Yandy, die tatsächlich auch mal darüber hinaus funktionieren, als dass sie einfach nur eine überhebliche Schnepfe ist. Weil ja. Hier, wenn jemand kommt, der noch überheblicher ist, dann funktioniert das auf einmal.
Total. Und insgesamt gefällt mir der Ton in der Folge hier ganz gut. Also auch, dass dann irgendwie der gute Dave zu Sam sagt, hör mal, du schützt mir noch einen Gefallen wegen der zwei jungen Dollar, die du mir mal geliehen hast. Da dachte ich auch, ja, das ist tatsächlich ähnlich wie der Gag vorher mit Diane. So ein bisschen expliziter, als ich es für Cheers erwartet hätte. Und das hat mir halt in dem Moment sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht. Und da setzte dann was ein, wo ich dachte, oh, das macht mir auch sehr viel Freude, weil ich mag es ja generell, das mochte ich bei Frasier auch immer, wenn so ein bisschen ernstere Untertöne da reinkommen.
Mhm.
Und das kommt hier relativ schnell, weil Diane sagt dann tatsächlich zu Sam, hör mal, ich bin nicht so begeistert davon, weil alle sind halt sehr begeistert, dass das Interview im Cheer stattfinden soll, dass Sam oder die Milbe in dem Fall interviewt werden soll im Cheers und alle sind dabei. Und sie sagt, ja, nee, ich bin nicht so begeistert, weil ich mag diese Art von Reportagen und Interviews nicht, wo dann so alte Stars interviewt werden. Das wird dann immer sehr schnell ein bisschen awkward und so ein bisschen depressiv und die Leute werden halt in einem doofen Licht dargestellt. Das fand ich sehr, sehr gut, weil es, glaube ich, heute noch viel, viel extremer ist. Also wenn du es ganz weit spinnst, kannst du halt diese ganzen Doku-Soaps, wo halt einfach Leute vorgeführt werden, irgendwie als aktuelles Beispiel nehmen. Aber dass es da auch so ist, fand ich ganz
Reality
gut.
Reality-TV meinst
genau,
du?
Genau, dass sie ja. Das halt entsprechend hier schon so vermittelt. Und im Endeffekt ist es dann ja, ich denke, es wäre so gekommen. Es wird nicht explizit gezeigt, aber ich denke, ihre Sorgen sind nicht von ungefähr. Und ich fand ganz interessant, wie Sam das denn wegtut und sagt, das muss dir nicht um mir leid tun, das muss dir um die Flintstones leid tun. Und sie so, wie die Flintstones?
Ja,
so, naja, weil die zur selben Zeit auf dem anderen Sender laufen und die haben keine Chance.
Ja, das ist tatsächlich sehr niedlich gewesen. Und ich mag auch diesen, auch wenn die sich immer necken, diesen Beschützerinstinkt, den sie dann in dem Moment hat, weil sie als Einzige halt mitbekommt, okay, das ist gar nicht so rosarot, wie er sich das gerade vorstellt. Ihm das aber auch nicht so direkt ins Gesicht sagt, sondern so durch die Blume ein bisschen versucht zu vermitteln, ne?
Ja, aber ich glaube, da merkt man halt ganz einfach, sie ist Studentin. Sie kann halt viel Fernsehen gucken, im Gegensatz zum arbeitenden Volk. Sie weiß, wie sowas läuft.
Takes one to know one, ne?
Ja, was dann tatsächlich allerdings ein bisschen billig oder schnell abgehandelt war, billig geschrieben, und das trifft leider wieder Carla, war die Szene, in der sie in Anführungszeichen herausfindet, dass Sam halt nicht die erste Wahl war, nicht die zweite, sondern irgendwie die 500. auch von ehemaligen Stars, nicht die erste und so. Das
ja,
musste natürlich
das
irgendwo
halt
klar gemacht
Gag,
werden, aber es wirkte so wie, das wollen wir irgendwie klar machen, warum auch später für John McEnroe abgesagt wird. Schreib mal schnell die Szene, die in einer Minute noch, die wir irgendwie da reinpopeln können. Das fand ich ein bisschen schade. Also es ist notwendig, dass wir es erfahren. Die Art, wie das hier transportiert wird, hat mir nicht so gut gefallen.
Ja, aber das war halt so ein,
ja,
das war ein Gag. Lass es ein Gag gewesen sein. Übrigens wurde der, wie hieß er, Fred Dreyer?
Ja.
Gesprochen von Michael Schwarzmeier.
Ach.
In der deutschen Synchro.
Ach.
Den wir auch öfters mal hören, weil wurde in München produziert. Gerade die Nebendarsteller haben öfters mal wiederkehrende Sprecher, Schwarzmeier hat öfters mal Rollen gesprochen, aber hier auch sehr passend. Also Schwarzmeier kann auch schmierig. Für alle, die nicht wissen, wovon wir sprechen, Michael Schwarzmeier spricht in Doctor Who quasi alle alten alle alten Hauptcharaktere.
Mhm. Oder sagen wir alle damaligen, die neuen Alten ja nicht.
Die neuen Alten, die Alten.
Der War Doctor ist auch alt.
Ja, also die chronologisch Alten.
Ja, also wie gesagt, die frühen, die klassischen Doktoren halt.
Alle Doktoren zwischen 1963 und eigentlich 1989, wobei man 96 auch sagen kann.
Ja.
Weil er Paul McGann tatsächlich in Day of the Doctor gesprochen hat. Aber wir reden ja gar nicht über Doctor Who hier, sondern wir reden über Shears. Und noch eine andere Stimme, die ich anmerken könnte. Harry the Head wurde von Tobias Lelle gesprochen, der später tatsächlich der Sprecher von Woody Harrelson ist in der Serie hier. Ah. Also da haben sie dann gesagt, ach komm, wenn du schon hier so bist, Tobi, mach mal den Woody.
Was mir aber sagt, Harry taucht nicht auf, wenn Woody da ist.
Oder er hat da einen anderen Sprecher. Also es nehmen Figuren auch öfters mal andere Sprecher hatten, ist jetzt auch nicht.
Ah, okay.
Ich könnte es einmal für dich nachgucken, wenn du möchtest.
Ja, tu das. Den Danneberg hat man da nicht gewagt, oder? Der dann Stallone und Dingens. War das Danneberg?
Oh, das würde mich wundern.
Ja, wäre, glaube ich, zur damaligen Zeit auch sehr, sehr ungewöhnlich gewesen.
Das wäre tatsächlich ungewöhnlich, außer es wäre jemandem nicht aufgefallen.
Ja.
Was durchaus sein kann, aber Moment, Lelle hat Woody gesprochen. Ah nee, sogar in der ersten Staffel, wo er nochmal auftaucht, hat Harry schon einen anderen Sprecher.
Ah, okay.
Der wurde zuerst von Tobias Lelle gesprochen hier und wird dann später von Pierre Frank gesprochen. Mhm. Ich kann mal gucken, ob hier noch mehr. Dann gehe ich nach den Nachnamen, ist besser. Okay, es ist nur Sprecher für die erste Staffel für Harry the Head drin, also Tobias Lelle und Pierre Frank. Aber ich würde dann vermuten, dass Frank später auf Harry geblieben ist.
Gut, gut.
Und Tobias Lelle hat tatsächlich auch nur die beiden gesprochen. Okay. Also er war für Harry the Head der erste Sprecher und hat dann später Woody übernommen. Zumindest ist nicht mehr eingetragen in der Synchronkartei, die aber extrem voll ist. Also hier sind Also da war ein Shears-Fan dran, also da wurden viele Namen eingetragen. Bargast 1 bis Bargast.
Ja.
Bargast 1 ist übrigens ungefähr 15 Mal eingetragen. Also Bargast 1 aus verschiedenen Folgen. Also wahrscheinlich war Bargast 1 jeweils im Folgencredit der Name, der die Figur dann bekommen hat.
Ja, klar.
Aber es sind sehr viele Bargäste, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 hier eingetragen. Also da hatte jemand Langeweile beim Eintragen.
Okay.
Oh, ich kann es dir sagen, Anzahl Sprechrollen 571.
Hui.
Da hatte jemand wirklich Langeweile, jeden Statisten hier einzutragen.
Vielleicht war das selbst. Vor. Auftragsflaute, ich trage mal eben meine Jobs nach.
Das ist interessant. Naja, Tobias Lelle, den hören wir später als Woody nochmal, aber war denn hier als Harry Dad zu hören, um da einen kleinen Exkurs in die deutsche Synchronisation zu werfen. Aber wir sehen denn hier dann kommt die zweite Szene mit Harry, der wieder da ist mit seiner schwebenden Münze. Der sitzt da nämlich, hält eine Münze hoch und Norm fragt ihn, was machst du denn da? Er sagt, ja, ich kann diese Münze schweben lassen. Und Norm sagt dann, ja, weil da irgendwie ein Bändchen oder so dran ist. So. Er sagt, nee, ich halte die hier hin, nehme meine Hand weg und die bleibt da einfach stehen. Und Norm sagt, ja, was für Blödsinn, das schaffst du doch auf gar keinen Fall. Er sagt, doch, ich beweis dir. Und Norm sagt dann, ja, wenn das nicht klappt, dann kriegst du $10 von mir. Und er sagt, meinst du das wirklich so? Ja, wenn es nicht klappt, kriegst du ich wette $10, dass es nicht knapp. So war das, ne? Mhm. Ich wette $10, dass es nicht. Und er sagt, wirklich, du wettest $10, dass das nicht funktioniert? Ja, ich wette $10, dass es nicht klappt. Und dann fällt ihn natürlich runter und er gibt ihm die $10. Ja, hab ich doch gesagt. Und dann, Moment. So, das ist auch so, ach, ich mag Harry the Head einfach unheimlich gerne.
Ja, das funktionierte auch tatsächlich sehr gut mit dem quasi Norm einreden, dass er so zu wetten hat.
Ja, aber der Gag hat den perfekten Payoff, weil Norm da dann sitzt und sagt, scheiße, wie kriege ich meine $10 zurück? Dann kommt Coach an und Norm denkt sich dann, okay, ich mache das gleiche mit Coach, dann kriege ich meine $10 zurück, hält die Münze vor Coach und sagt, Coach, ich wette, ich kann diese Münze schweben lassen, wenn ich die Hand wegnehme. Und Coach sagt, okay, und geht weg. Mhm. das ist, also da habe ich tatsächlich laut aufgelacht, weil diese Reaktion ist, ja, okay. Klar. Ja. Ja, schön.
Ja, das war tatsächlich eine ganz schöne Szene und es geht dann weiter tatsächlich, dass Sam sich auf die Nachrichtensendung vorbereitet. Alle versammeln sich hinter ihm, das fand ich ganz süß.
Ja, die auch, ganze Bar geht in die Kamera.
Genau, und auch später, als die Kamera ein bisschen nach links geht, rücken alle entsprechend auch ein bisschen weiter nach rechts, dass alle weiter ja. im Bild bleiben. Und die Sendung beginnt dann und ich fand tatsächlich ganz süß, dass er dann sagt, also der Nachrichtensprecher, der typische Nachrichtensprecher, ich bin hier im, er nennt es Waterhole im Englischen, in Boston's famous Waterhole, the Cheers. Und Diane sagt, what's wrong with his voice? Das fand ich tatsächlich ganz süß.
Ja, ganz auch im Deutschen. Was ist mit seiner Stimme?
Mhm. Sehr und niedlich. Auch, dass er dann, als er nochmal ansetzt, eine kurze Pause macht, ob sie nochmal was einwirft, was sie natürlich nicht tut. Und ich finde, es fängt gut an. Also es bewahrheitet sich da noch nicht, was Diane über die Sendung gesagt hat. Und das finde ich so ein bisschen schade. Das hätte man vielleicht machen können. So bleibt es leider offen. Aber es wird halt dadurch quittiert und im Endeffekt gezeigt, dass sie recht hatte, dass er halt, wie der Titel im Deutschen sagt, nur Lückenbüßer war, weil John McEnroe angerufen und möchte sich ein bisschen erleichtern, interviewtechnisch, woraufhin das Interview abgebrochen wird und alle von dann allen sagen, wir melden uns später bei dir, Dankeschön und tschüss. Und ja, ja,
war ein bisschen sehr konstruiert, dieses, ja gut, dann laufen wir sofort weg, während Sam noch redet, dieses, ja, so funktionieren Interviews nicht. Also auch dieses, John McEnroe hat zugesagt, sagt ja in keinster Weise aus, wir müssen jetzt los oder so. Aber ich habe ein anderes Problem damit, aufgrund der deutschen Synchro, weil wir halt diesen Anachronismus haben, dass die deutsche Synchro in den 90ern spielt, also hier She's auf Deutsch.
Ach ja, natürlich.
Und da war John McEnroe, also da hat er seine Karriere schon beendet gehabt, tatsächlich. Ich habe extra nachgeguckt bei Wikipedia. Der hat nur bis 92 gemacht und dann hat er seine Karriere beendet. Danach hat er kein Tennis mehr gespielt. Versetzt das Ganze jetzt tatsächlich in eine andere Lage, weil John McEnroe war da 82 natürlich das große geile Ding in Tennis. Und versetzt jetzt die deutsche Synchro ihn ja auch zu einem ehemaligen quasi. Natürlich immer noch ein größerer ehemaliger, als es Sam ist, aber ist natürlich jetzt ein anderer Hintergrund als in der Originalfassung.
Ja, vor allem führt das ein bisschen mehr ad absurdum, was dann jetzt noch kommt. Denn tatsächlich, so die letzte Szene besteht halt darin, dass Sam halt sauer ist, dass es abgebrochen wurde und sehr brutal Dart spielt im Billardraum. Und sie will dann halt in Ruhe mit ihm reden. Da kommt es dann auch zu der Szene, die wir im Vorspann hatten, dass er sie halt loswerden möchte und sagt so, ja, lass es raus. Er so, verschwende! Und so, ja, lass es raus. Und er ist halt so sauer, sagt, naja, das zementiert halt so quasi das Ende meiner Karriere. Das war's. Ich bin halt jemand, der halt nicht mehr wichtig ist. Und ich finde es dann tatsächlich irgendwie ein bisschen schwierig und sagt, okay, ich bin halt für jemanden verlassen worden, der halt auch das Ende seiner Karriere eigentlich hinter sich hat, in der deutschen Synchro zumindest. Weil dann kann ich ja auch noch mal was reißen. Aber so war es halt so, naja, ich bin halt nicht mehr das heiße Eisen. Ich bin halt nicht aktiver Sportler und das war's. Und ist deswegen halt ganz, ganz furchtbar traurig und geknickt. Das fand ich tatsächlich gut. Das war gut gespielt. Ich mag es so Charaktermomente. Ja, ja. Das riss für mich dann tatsächlich so ein bisschen ein, als er dann sagt, naja, er müsste halt die Vergangenheit, als sie dann sagte, er muss die Vergangenheit hinter sich lassen. Und das war dieses Theaterhafte, wovon ich in der Folge davor sprach, dass sie sagt, go for it. Und dann stellt sie sich quasi schon so halb in Richtung Publikum, reißt die Fäuste hoch, das, ne, wie gesagt, Peter Steiner hätte jetzt einen Schublattler hingelegt. Und dass er sie dann versucht zu küssen, das war für mich auch so ein bisschen aus dem Nichts, weil ich das Gefühl hatte, man brauchte irgendwie eine Auflösung für diese doch etwas traurige, verfahrene Situation. Und sie wirft dann über die Schulter auf den Billardtisch.
Mit einer, also ich sag mal so, sehr einstudierten Überwurfsituation, Choreografie, ja, aber das ist, die ganze Szene war auch einfach zu lang, ja, finde ich, so ja, diese ganze Trostszene, auch wenn sie nett war. Und ich möchte auch darauf eingehen, du musst deine Sorgen einfach in der Vergangenheit lassen und so weiter. Ich möchte, dass diese Folge den Titel Hakuna Matata trägt.
Von mir aus.
Weil ich fand das sehr schön passend. Ja, aber das war halt, ich habe geguckt, das war bei Minute 16 und da waren noch 8 Minuten Folge. Und da hab ich halt, also ich dann, geht das jetzt noch so lange oder was kommt danach noch? Nee, da kam danach nichts mehr.
Nee, die Video hat sich jetzt ewig gezogen.
Billardzimmer und es war eine sehr, sehr lange Endszene. Wobei, ich sagen muss, dass die Folge daraufhin mit einer der schönsten und für die damalige Zeit völlig unerwarteten Regieanweisung endet, nämlich mit einer total tollen Kamerafahrt vom Billardzimmer aus in die Bar hinein, im Fokus verschiedene Figuren nacheinander, ohne Schnitt, sondern so One Take, so eine Kamerafahrt durch die Bar. Und das hat mich unheimlich beeindruckt, dass sie das in der Sitcom 82 tatsächlich so artistisch gemacht haben. Also da ziehe ich meinen Hut vor James Burroughs, der seinerzeit weit voraus war.
Ja, bin ich bei dir. Also vorher tatsächlich nach dem Überschlag auf den Billardtisch, der für mich halt diese viel zu lange Szene relativ doof beendete tatsächlich. Also man hätte von mir jetzt auch gerne auf einer etwas depressiven Note stoppen können. Das klappt eigentlich auch, war damals natürlich für eine Sitcom etwas schwierig. Aber dann kommen so ein paar Sachen, wo ich dann noch schmunzeln musste. Zum einen sagt sie entschuldigt sich, das hat sie in ihrem Kurs Practical Feminism gelernt. Ich dachte, ja, das war offensichtlich damals noch Practical Feminism, dass man Selbstverteidigung lernt. Und dass er dann seine Sportgeschichte zu Ende erzählen dürfte, weil sie sagt, das würde ich gerne noch wissen.
Das war tatsächlich schön. Ja.
Das war emotional super. Und wie gesagt, dann habe ich
das
mir
auch... Das ist ja auch der Moment, wo die Kamera dann abblendet, als er dann seine Story weitererzählt.
Und das fand ich tatsächlich auch ganz schön, dass dann diese ganze Überblendung durchs ganze Cheers nochmal kam, wo das Leben wie sonst auch weitergeht, wo Harry wieder da ist und so weiter und so fort.
Ja,
was halt nochmal so zeigt, ja, das ist jetzt sein Leben. Das hat mit der Vergangenheit, wenn er abschließt, hat er das. Das ist das, wie es aktuell ist und so. Das ist seine Crowd. Das fand ich tatsächlich ganz schön. Und da dachte ich, okay, ja, das hätte ich mir so als ersten Run für so Pilotfolgen vorstellen können. Sagt, okay, das haben wir so gemacht. Und theoretisch, wenn das nicht gekauft worden wäre, wäre das so die letzte Einstellung gewesen. Wir wissen, dass Sam jetzt damit abgeschlossen hat, dass das zwischen den beiden vielleicht was wird, dass sie auch auf ihn eingeht. Und das ist jetzt so sein Leben. Das fand ich tatsächlich ganz schön. Das hätte ich mir auch ähnlich für eine letzte Einstellung von Cheers vorstellen können, irgendwann mal. Dass man halt so dann nochmal darüber geht, hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen.
Die letzte Einstellung vom Cheers ist ausführungstechnisch gar nicht so viel an. Ach, fick dich doch. Es ist gar nicht so unähnlich dem. Also dazu kommen wir dann in 20 Jahren. Aber also ich bleibe, also das war für mich bisher von den vier Folgen, die wir besprochen haben, eine der besten Szenen, wie sie halt kameratechnisch und regieanweisungstechnisch dargeboten wurde. Und das hat mich tief beeindruckt. Es war die Bildsprache, die diese Szene allein durch die Kamerafahrt ausgesagt hat, war wirklich, wie du schon gesagt hast, dieser subtile Unterton, wo gar nichts ausgesprochen werden muss, sondern was einfach durch die Art, wie es gedreht wurde, übertragen wird. Das war wirklich Kusshand.
Ja, fand ich auch, wie gesagt, für die Geschichte an sich vielleicht ein bisschen too much. Wenn man sagt, okay.
Ja, aber ich glaube, das war deswegen too much, weil die Szene davor zu lang war. Ich glaube, wenn das streicht das mit dem Kuss und so weiter den ganzen Kram raus, was natürlich Foreshadowing war, wie es mit den beiden weitergeht und so. Irgendwann mussten sie da halt auch mal mehr drauf eingehen. Aber streich das raus und lass es nur beim Diane kommt rein, will ihn trösten. Er hat einen kleinen Ausraster. Sie erzählt ihre Story und fragt ihn denn, wie es denn mit seiner Sportgeschichte ausgegangen wäre. Und dann wäre der Kameraschwank gekommen. Hätte das vielleicht besser funktioniert als noch mit dem ich muss dich küssen und dann der Überwurf und dann macht er noch einen Gag da auf den Tisch und sagt, ich kontrolliere nur die Glühbirnen hier und sowas. Das hätte man wahrscheinlich alles rausschmeißen sollen. Dann hätte es vielleicht noch besser funktioniert.
Ja, durchaus. Also wie gesagt, ich finde halt tatsächlich, das Ende wirkte so stark, dass ich mir, glaube ich, vorher auch insgesamt eine noch emotionalere Folge gewünscht hätte. Das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber wie gesagt, Begeisterung ohne Ende in dem Fall.
Schließe ich mich an.
Gut, dann hau doch mal deine Wertung auf den Tisch.
Ja, ich finde, das war bisher die beste Folge von denen, die wir geguckt haben. Ich habe den Pilotfilm ja relativ hoch bewertet, weil ich ihn für einen Pilotfilm bewertet habe. Aber so als Folge an sich würde ich sagen, dass das hier tatsächlich die beste Folge war, die wir bisher gesehen haben. Mhm. Nicht perfekt, aber mit vielen drin, wo Stärken zu sehen sind, für die sich hier später auszeichnet. Die Serie entwickelt sich klar noch und hier sieht man halt, okay, hier sind Möglichkeiten da. Und wenn man die Folge zum ersten Mal sieht oder die Serie zum ersten Mal sieht, hofft man natürlich, dass diese Möglichkeiten noch ausgespielt werden. Da kann ich sagen, ja, werden sie irgendwann. Aber hier merkt man es so zum ersten Mal wirklich. Das war nicht einfach nur eine Sitcom-Folge, sondern hier hat man auch ein bisschen Tiefe reingebracht. Hier hat man auch so die Charaktere ein bisschen weiter entwickeln wollen, und das, den Humor hat man trotzdem nicht vergessen. Und ich kann eine Folge mit Harry the Hat nicht schlecht bewerten. Das ist schon mal nicht möglich, weil ich finde den Charakter so toll. Ich gebe jetzt, ich glaube, ich habe für die Pilotfolge 7/10 gegeben. Ich würde hier auch 7/10 geben, auch wenn ich sie besser finde. Aber wie gesagt, die erste war halt Pilotfolge. Ne? Muss man dann auch so als Pilotfolge sehen. Das war eine grundsolide, gute Folge. 7/10. Nicht herausragend, nicht sehr gut, aber 7 gute Punkte. Kann man dieser Folge geben.
Okay. Da bin ich relativ...
Halt!
Punkte gibst du ja nicht.
Ich gebe ja keine Punkte. Meine Güte, ich gebe 37-Dollar-Scheine. So.
Ja, da sind wir relativ nah beieinander. Ich gebe tatsächlich die 6,5. Mir hat die Folge ganz gut gefallen. Ich fand sie sehr solide. Wie gesagt, ich mag es ja, wenn so ernstere Untertöne dabei sind. Die sind mir zum Teil ein bisschen untergegangen. Also ich fand die Gewichtung ein bisschen daneben. Also ich fand die Szene mit Diane viel zu lang. Die hätte man um die Hälfte kürzen können. Dafür vielleicht so ein bisschen besser rausstellen, was es mit der Lückenbüßerhaftigkeit Sams zu tun hat. Wie gesagt, das ging in dieser einen Szene mit Carla einfach zu hoppla hopp, weil es irgendwie drin sein musste. Aber ansonsten bin ich sehr bei dir. Es zeigt, glaube ich, viel von dem, wohin sich Cheers noch entwickeln kann. Ich weiß nicht, ob es das wird, aber ich habe ja an Frasier gesehen, dass das durchaus die richtige Richtung einschlagen wird. Kurzweilig, insgesamt gut gespielt, wir hatten wenig Carla, das hat mich ganz glücklich gemacht. Ich bin nicht so der riesigste Fan von Harry bisher, ich finde es zwar ganz nett, auf mich wirkt es aber, dass er halt nur da ist,
weil ich die späteren, ich kenne die späteren Auftritte
von ihm, deswegen bin ich ja. Weiß ich ja. Wie gesagt, insofern, hier wirkt es für mich noch so wie der Gaststar der Woche, also so ähnlich wie hier der Herr Westerwelle mal in gute Zeiten, schlechte Zeiten aufgetaucht ist, erinnerte mich das ein bisschen daran. Ich sag, ja, der war gerade sehr bekannt zu der Zeit, da hat man ihn einfach irgendwie drin geparkt. Gestört hat er mich aber nicht, und Zauberer gewinnen bei mir eh immer so ein bisschen. Insofern, ja, 6,5 Punkte,
also,
bin ich sehr zufrieden mit.
Finde ich gut, sind wir sehr nah dran. Und ich möchte jetzt noch sagen, wenn Guido Westerwelle in GZSZ aufgetaucht wäre und da ein Trickbetrüger, ein Taschentrickbetrüger gewesen wäre, hätte ich eingeschaltet.
Ich weiß auch gar nicht mehr, was er gemacht hat. Ich glaube, er ist da nur irgendwie einmal irgendwie aufgetaucht. Aber ich kann mich da auch nicht wirklich dran erinnern.
Gesagt, hallo, ich bin auch hier. Ich bin der Guido. Der hat mit seinem Guido-Mobil langgefahren da und sagt, ich bin der Guido.
Das Guido-Mobil, um Gottes Willen. Ja, ich denke, wir sollten uns schnell ganz furchtbar betrinken. Darum sage ich, cheers, André.
Cheers, Raphael.
Cheers, Frasier.
Termine für Cheers Frasier, der Podcast-Sprechstunde mit Dr. Frasier Crane, könnt ihr unter www.cheers-frasier.de vereinbaren. Via E-Mail unter sprechstunde@cheers-frasier.de und über alle gängigen Streaming-Portale. Hinterlasst uns eine Nachricht über die Voicemail-Funktion unserer Webseite oder direkt telefonisch unter 0211 5428 1744. Folgt uns in den sozialen Medien und überhäuft uns mit Bewertungen und Kommentaren. Das war KACL 780. Wir wünschen weiterhin eine gute Unterhaltung.